Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle auch einen schönen guten Morgen. Und bevor ich mit der Predigt starte, bete ich noch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen heutigen Tag, dass wir diesen Pfingstgottesdienst wieder feiern dürfen in deinem Namen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und ja, dass er heute noch wirkt und handeln möchte in uns. Ja, und dank dir, dass wir einfach auch mal wieder dieses Privileg haben, hier uns in deinem Namen ja zu treffen, weil wir auch durch deinen Geist miteinander verbunden sind. Herr, und ja, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, damit wir mehr und mehr verstehen, was du uns da endlich ja zur Verfügung stellst, dass du ja da in uns lebst, und möchte dich bitten, ja, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir mehr und mehr ja verstehen darüber. Möchte ich bitten, dass du uns alles wegnimmst, was uns jetzt ablenken will von dir, darauf auf dein Wort zu hören. Und möchte ich bitten, dass du dadurch zu uns sprichst, Herr. Alles zu deiner Verherrlichung, deinem Jesus, möchte ich diesen weiteren Gottesdienst, den weiteren Verlauf des Gottesdienstes in deine Hände legen. Jesus Christus. Amen. Wir befinden uns im März 2017. In diesem Jahr wurde das 500-jährige Jubiläum von der Reformation durch Martin Luther gefeiert. Und da war ich mit einem Team unserer Bibelschule auf der Leipziger Buchmesse. Unser Auftrag, gemeinsam mit dem Kollegen vom Bibellesebund, Werbung für die Bibel machen. Und das Ganze haben wir dann auch auf unterschiedlichem Wege umgesetzt. Ein Aufhänger, um mit den Menschen ins Gespräch kommen zu können, war eine Umfrage über die christlichen Feiertage. Durch einen Fragebogen wollten wir erfahren, wie viel die Leute denn so über die christlichen Feiertage und die Hintergründe so wissen. Und ich habe schon damit gerechnet, dass das durchaus interessant werden könnte. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass selbst bei Weihnachten und Ostern schon die eine oder andere Falschantwort dabei gewesen ist. Aber hinsichtlich Pfingsten war die Quote für einen Fehlschlag am größten. Ich habe leider keine genauen Umfrageergebnisse mehr auf meinem Computer gefunden. Aber ich sag's euch, das war schon krass, wie wenige Antworten da überhaupt in die richtige Richtung gegangen sind. Also da brauchen wir längst nicht mehr von einem christlichen Deutschland zu sprechen. Ich hatte zwar schon ein wenig damit gerechnet, dass Pfingsten am wenigsten bekannt sein würde, aber das war schon bemerkenswert, wie deutlich das dadurch einfach nochmal geworden ist. Pfingsten ist für viele einfach nur ein langes Wochenende. Aber warum ist das so, dass für viele Pfingsten nicht mehr so greifbar ist? Ich gebe zu, das mit dem Heiligen Geist ist natürlich auch ein wenig mysteriös, ein klein wenig geheimnisvoll. Und mir geht es mitunter auch so, und ich glaube, dass das auch grundsätzlich okay ist. Aber eine Ausrede darf es nicht werden, um den Heiligen Geist und seine Bedeutung zu vernachlässigen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass uns als Christen das leider manchmal passiert. Aber zum Glück feiern wir deswegen ja Pfingsten, um uns diese Dinge noch einmal neu ins Gedächtnis zu rufen und uns auch nochmal neu vorzunehmen, wie wir diese Dinge auch im Alltag umsetzen können. Und deshalb möchte ich mit euch heute mal anschauen, was Pfingsten für Auswirkungen bis zu uns heute hat und was wir dafür tun können, um den Heiligen Geist bekannter zu machen. Und damit wiederum auch Pfingsten. Dazu schauen wir uns im Laufe der Predigt verschiedene Stellen in der Bibel an, die uns Aufschluss geben über den Heiligen Geist. Und in der Vorbereitung habe ich noch einmal festgestellt, wie viel die Bibel uns dann doch über den Heiligen Geist eigentlich verrät. Man könnte da jetzt ganz, ganz viele Dinge anschauen in diesem Gottesdienst. Und ich möchte heute vor allen Dingen auf folgende Sachen eingehen, auf eine grundlegende und dann auf zwei Perspektiven, um dem Heiligen Geist in unserem Leben einen größeren Spielraum geben zu können. Und kann euch jetzt schon mal vorwarnen, an der einen oder anderen Stelle werde ich euch auch herausfordern. Starten wir mal mit der Grundlage. Der Heilige Geist ist wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, wofür Pfingsten steht. Martin hat uns da ja gerade in der Vorbereitung auch nochmal mit hineingenommen. Das Pfingstwunder, es ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist heute in uns Menschen Realität sein kann. Die Apostelgeschichte, sie berichtet uns in Kapitel 2 davon, wie der Heilige Geist auf die Jünger kam, wie er Wunder gewirkt hat und wie er durch die Predigt dann von Petrus auch die Menschen zur Umkehr bewegt hat. Und damit beginnt ein Zeitalter, in dem die Nachfolger von Jesus Christus nach und nach mit dem Heiligen Geist ausgestattet werden. Unabhängig von Ansehen, unabhängig von der Herkunft. Seitdem ist es so, dass der Heilige Geist in jedem wohnt, der an Jesus Christus glaubt. Und es ist so, dass der Heilige Geist beileibe kein Trostpflaster für uns Christen ist, nachdem Jesus nun schon einige Jahrhunderte in den Himmel aufgefahren ist. Denn es ist nicht gerechtfertigt, dass der Heilige Geist manchmal so hinten ansteht, hinter Gott, dem Vater im Himmel und auch hinter dem Sohn Jesus Christus. Sondern der Geist, er ist genauso Gott und er ist sehr wichtig für uns. Dazu schauen wir uns mal zwei Stellen an. Die erste, Matthäus 28, Vers 19, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus nennt sie selber hier in einer Reihe: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Noch deutlicher wird das, dass der Heilige Geist wichtig ist, in Apostelgeschichte 5. Da sagt Petrus zu Hananias: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also der Heilige Geist, der ist nicht irgendwie weniger wert oder so, sondern er ist Gott. Genau wie der Vater, genau wie der Sohn. Und dennoch sind sie gemeinsam alle der eine Gott. Diese ganze Thematik so bis ins letzte und kleinste Detail zu begreifen, das ist für uns Menschen immer so eine Sache, das wird auch immer schwierig bleiben. Fest steht auf jeden Fall der Heilige Geist, er ist Gott und er ist wichtig für uns heute. Dass dem so ist, dass der wichtig ist für uns, zeigt auch ein Blick in die Geschichte der Bibel. Denn dann stellen wir fest, dass Gott sich im Laufe der Zeit immer wieder auf verschiedene Art und Weise sich uns gezeigt hat. Im Alten Testament hat Gott es häufig so gemacht, dass er sich durch seine Herrlichkeit offenbart hat. Zum Beispiel durch die Wolken oder die Feuerseile beim Volk Israel oder durch dieses leise Wehen beim Propheten Elia. In der Zeit der Evangelien, dann im Neuen Testament, ist es so gewesen, dass Gott sich durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Doch nachdem Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist und dann am Pfingsten der Heilige Geist kam, da ist ein neues Zeitalter angebrochen, nämlich das Zeitalter der Gemeinde. In diesem Zeitalter leben wir heute, das geht jetzt schon fast 2000 Jahre. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt dann heute leben, ist es so, dass nun primär der Heilige Geist derjenige ist, durch den Gott sich uns Menschen zeigt. Er ist Gottes aktive Gegenwart in dieser Welt. Das ist sein Werk, das ist seine Aufgabe. Und das tut er in den Christen, die an ihn glauben. Und vor allem tut er es auch dort, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Also, durch den Heiligen Geist ist Gott heute unter uns gegenwärtig. Gott wohnt in jedem einzelnen Gläubigen. Das ist unser großes Privileg heute. Wir brauchen nicht neidisch zu sein auf die Menschen des Alten Testaments, dass sie die Wolkensäule oder die Feuersäule sehen konnten. Wir brauchen nicht neidisch sein auf die Menschen, die Jesus Christus auf der Erde sehen konnten. Also, natürlich hätte ich das auch spannend gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ein großer Unterschied ist eben, dass wir das große Privileg haben, dass Gott in uns wohnt. Und das unterscheidet uns eben von den allermeisten Menschen des Alten Testaments. Die hatten das nicht. Und unsere Verantwortung heute ist deshalb, dass wir unser Bestes dafür tun, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben und Voraussetzungen schaffen, dass der Heilige Geist in uns und durch uns wirken kann. Und hierbei möchte ich uns in zwei Dinge mit hineinnehmen, wie das Ganze aussehen kann. Und das erste hat ganz, ganz viel mit unserem Körper zu tun. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu lese ich 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20. Da schreibt Paulus: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Paulus schreibt hier vom Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde in Korinth wusste ganz genau, was sie sich darunter vorzustellen hatte. Denn als Paulus diese Zeilen geschrieben hat, da stand der Tempel in Jerusalem noch und das war ein großer, ein prächtiger Tempel. Und der Tempel, der galt auch als der Ort, wo Gott selbst wohnt. Und nun ist es so, dass Paulus den Körper von uns Menschen als Tempel bezeichnet. Als Tempel für den Geist Gottes. Also, wer an Jesus Christus glaubt, in dem wohnt der Heilige Geist, in dem wohnt der Geist Gottes. Einfach gesagt ist es so, tatsächlich ist dann unser Körper hier auf der Erde mit all seinen starken Seiten, aber auch mit all seinen schwachen, der ist die Hülle für Gott in uns. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein umherwandernder Tempel. Ist dir das bewusst? In dir wohnt niemand Geringeres als Gott selber. Das finde ich schon krass. Seit Pfingsten ist es der Fall und dass dem so ist, dafür hat Gott einen hohen Preis gezahlt durch Jesus Christus. Und das kommt uns heute zugute als diejenigen, die wir an seinen Namen glauben, dass wir den Geist Gottes in uns tragen können. Und weil das so ist, werden wir auch mit in die Verantwortung gezogen. Paulus schreibt, dass wir mit unserem Körper so umgehen sollen, dass Gott dadurch geehrt wird. Da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, um das umzusetzen. Und auf eine davon möchte ich jetzt näher eingehen. Und das ist das Thema Sport. Das ist natürlich auch eines meiner Lieblingsthemen. Wir können durch Sport etwas für den Tempel des Heiligen Geistes tun. Das ist so. Unser Körper, der braucht schließlich regelmäßig Bewegung und frische Luft. Natürlich ist mir bewusst, dass die Voraussetzungen bei jedem von uns unterschiedlich sind. Das ist logisch. Aber grundsätzlich halte ich sportliche Betätigung für äußerst hilfreich. Es wäre doch wirklich schade, wenn wir aufgrund unseres schlechten Umgangs mit unserem Körper dann unter Schmerzen oder Problemen leiden, die uns dann in der Nachfolge Jesu beeinträchtigen. Das wäre doch wirklich schade. Denn so Dinge wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder wenig Ausdauer oder auch Antriebslosigkeit und fehlende Disziplin, die können schon störend sein und uns davon ablenken, die Stimme des Heiligen Geistes im Alltag zu hören. Zu wenig Bewegung macht darüber hinaus auch unausgeglichen. Und wer unausgeglichen ist, der wird sich schwerer tun, eine intensive Zeit mit Gott zu verbringen oder in den Früchten des Heiligen Geistes zu wachsen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist Bewegungsmangel nicht selten ein Problem. Die vielen Online-Konferenzen, das Wegfallen von gemeinsamem Sport oder von Vereinssport, das alles macht es nicht einfacher. Ich habe in dieser Hinsicht letztens ein faszinierendes Beispiel gesehen, von dem ich euch berichten möchte. Bei der Fernsehsendung 5 gegen Jauch wurde zwischendurch die sogenannte Sportoma vorgestellt. Und jetzt haltet euch fest, die Sportoma, ich stelle vor, die Sportoma hat mit 55 Jahren angefangen, Sport regelmäßig zu treiben. Und mit 75 Jahren hat sie ihr Pensum nochmal ordentlich einen draufgelegt, nochmal eine Schippe draufgelegt, sodass sie jetzt mit Anfang 80 richtig fit ist. Und die Sportoma hat die anderen in der Sendung im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich alt aussehen lassen. Denn das war ganz schön beeindruckend. Die hat Folgendes gemacht. Ich versuche das mal vorzumachen. Muss ich mal zur Wand hier gehen. Und zwar das sogenannte Wandsitzen. Das könntet ihr vielleicht auch kennen. Das ist eine Übung, bei der man die Beine im rechten Winkel hat und sich an die Wand so drücken muss. Ich hoffe, ihr könnt mich soweit sehen. Und dann hat sie so gesessen, hat das ganz lange durchgehalten, bestimmt eine Minute. Ist dagegen andere angetreten. Und ein Teil dieser Zeit wurden den Menschen noch Gewichte auf die Beine gelegt. Und bis zu 60 Kilogramm wurden hier raufgelegt. Ich bräuchte das jetzt gerade nicht. Zumal es ja auch schon der zweite Gottesdienst ist. Von daher reicht das jetzt auch. Also die hat die ganz schön alt aussehen lassen und denen gezeigt, wo der Hammer hängt. Das fand ich ganz schön beeindruckend. Und diese Sportoma, finde ich, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, um nochmal anzufangen, etwas für den Körper zu tun. Es ist alles irgendwo auch eine Frage des Willens. Und gerade deshalb möchte ich euch Mut machen, dieses Thema anzugehen und sportlich aktiv zu werden. Ich persönlich erlebe das auch immer wieder als Segen, sodass ich nach dem Sport um einiges frischer, um einiges ausgeglichener sein kann. Das wirkt sich dann auch auf meine stille Zeit am Morgen aus, wenn ich es denn mache. Wenn ich jedoch leider mal wieder zu bequem war, den Sport vernachlässigt habe, zu viel am Computer saß, vor dem Bildschirm, dann fällt mir die Konzentration um einiges schwerer. Deshalb kann ich nur Werbung dafür machen, regelmäßig sich sportlich zu betätigen. Bei mir sieht das Ganze aktuell so aus, dass ich jetzt, wo der Vereinssport komplett wegfällt seit einem halben Jahr, dass ich regelmäßig laufen gehe, auch regelmäßig Rückenübungen mache, weil ich das auch brauche. Denn mein Alltag sieht so aus, dass ich oft im Büro sitze, oft vorm Bildschirm. Da ist das ganz hilfreich. Und bei dem einen oder anderen von euch mag das jetzt anders aussehen. Da sind dann vielleicht andere Übungen, andere Sportelemente zielführender. Mein Grundgedanke jedenfalls, den ich euch mitgeben möchte, ist der, dass ich glaube, dass Sport dazu beiträgt, dass er uns hilft, unseren Körper in Schuss zu halten und dass es auch wichtig ist, dass wir das tun, denn unser Körper ist letztlich der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn es dem gut geht, dann kann sich das positiv auf unsere Nachfolge auswirken. Sport soll sich darüber hinaus übrigens auch positiv auf die Psyche auswirken. Das kann im Moment wahrscheinlich auch nicht schaden. Zum Ende dieses Punktes möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es selbstverständlich so ist, dass ein gesunder Körper uns auch nicht in den Himmel bringen wird. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich, sondern einzig und allein die Gnade durch Jesus Christus und wenn wir dieses Opfer annehmen. Ja, das ist letztlich das Allerwichtigste. Und es gibt natürlich auch Grenzfälle, wo man auf ärztlichen Rat hin den Sport lieber sein lassen sollte. Ne? Wir sollen den Körper ja pflegen durch Sport und ihn nicht irgendwie ihm schaden. Aber ich möchte betonen, dass wir eben auch Verantwortung tragen für unseren Körper. Und das sollen wir als Christen wahrnehmen. Deswegen möchte ich euch Mut machen, das umzusetzen. Es geht schließlich um den Tempel, in dem Gott wohnt durch seinen Geist. Dann komme ich zum zweiten Punkt oder den zweiten Weg, den ich heute mit euch anschauen möchte, um gute Voraussetzungen für das Wirken des Heiligen Geistes schaffen zu können. Und auch dieser Punkt nimmt uns wieder stark mit in die Verantwortung. Jetzt geht es um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und inwiefern dieser unser Handeln beeinflusst. Und dafür habe ich euch zwei Verse, die ich nochmal lesen möchte. Epheser 4, Vers 30 und 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da schreibt Paulus jeweils: Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und dann schreibt er noch: Und legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Der Heilige Geist kann seinen Segen erteilen oder zurückziehen. Das hängt davon ab, ob ihm das gefällt, was der Mensch so tut, in dem er wohnt. Ich habe zwei zugegebenermaßen etwas extremere Beispiele aus der Bibel dazu. Erst die negative Seite, der Heilige Geist in Simson und Saul im Alten Testament. Der Heilige Geist hat die beiden verlassen, nachdem sie in der Sünde bzw. im Ungehorsam verharrt sind. Und dann die positive Seite, Jesus bekam den Geist, so heißt es, in unbegrenzter Fülle. Denn dem Geist Gottes gefiel natürlich alles, was Jesus getan hat. Ja, das sind jetzt zwei extreme Richtungen, in die es ausschlagen kann. Inwiefern wir heute als Christen den Heiligen Geist vollständig aus uns verjagen können, das ist theologisch ein etwas komplexeres Thema. Das behandeln wir mal irgendwann anders. Aber in unserem Leben ist es auch so, dass unser Handeln die Wirksamkeit des Heiligen Geistes beeinflusst. Paulus ermahnt ja in diesen beiden Stellen dazu, dass wir den Heiligen Geist nicht traurig machen sollen, dass wir ihm nichts in den Weg legen sollen. Man könnte die Stelle aus Epheser 4 statt traurig machen im Übrigen auch mit beleidigen übersetzen. Also der Heilige Geist, der zwingt sich nicht gegen unseren Willen auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass er sich freut und uns Segen schenken möchte, wenn wir das tun, was ihm gefällt. Er möchte uns nach und nach verändern. Das ist sein Wunsch. Das will er vollbringen. Doch nun ist die Frage, wie das in unserem Leben aussehen kann. Wie können wir den Geist Gottes traurig machen? Und vor allem, wie können wir ihn wirksamer in unserem Leben wirken lassen? Und dazu möchte ich euch eine Geschichte von dem Autor und Theologen Richard Foster erzählen, die ich letztens in einem Buch gelesen habe. Der Richard hat früher als Pastor gearbeitet und er hatte eine Situation in seinem Leben, wo er sich danach gesehnt hat, dass der Heilige Geist mehr in ihm wirken kann. Er merkte irgendwie, dass ihn etwas daran hinderte, die Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr zu erleben. Er spürte dabei sich einen Mangel und dann hat er sich an Gott gewendet. Und als er das getan hat, entstand bei ihm immer mehr der Eindruck, dass vielleicht Dinge aus der Vergangenheit das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben hemmen könnten. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er sich ein Blatt Papier genommen, einen Stift und sich 3 Tage hingesetzt und sein Leben Revue passieren lassen. Er hat Gott darum gebeten, ihm Situationen zu zeigen, wo er Vergebung und wo er Heilung braucht. Und das Ganze hat er in 3 Abschnitten vollzogen. Einmal Kindheit, 1 Tag Jugend, 1 Tag Erwachsenenleben. Und dann ist er mit seiner Liste zu einem vertrauenswürdigen Bruder im Herrn, wie er schreibt, gefahren und hat dort ganz klassisch seine Sünden gebeichtet. Der hat gebeichtet. Und das hat ihm natürlich eine Menge Überwindung gekostet, dass er das wirklich macht. Nach und nach ist er seine Liste durchgegangen, die Dinge, die er aufgeschrieben hatte, und hat diese Sünden ausgesprochen, hat sie beim Namen genannt. Und als er damit fertig war, wollte er seinen Zettel wieder zurück einstecken, aber sein Beichtvater, der bei ihm war, der war ein kluger Mann. Der hat seine Hand freundlich festgehalten, hat den Zettel genommen, in 100 kleine Stücke gerissen und im Papierkorb geworfen. Und dann hat er noch im Namen von Jesus Vergebung ausgesprochen über die Sünden und er hat Gott um Heilung für all die Verletzungen von ihm gebeten. Und dann schreibt der Richard Foster Folgendes in seinem Buch: Die Kraft dieses Gebetes spüre ich heute noch. Im weiteren Verlauf macht er dann auch weiter deutlich, dass er keine überschwänglichen Emotionen dabei verspürt hat, aber er spürte, da wurde etwas freigeräumt in seinem Leben und dass im Anschluss der Heilige Geist viel mehr Raum in seinem Leben gewinnen konnte. Und ich muss sagen, ich finde diese Geschichte von dem Richard sehr mutig und sehr, sehr inspirierend auch. Und ich glaube, dass wir davon so einiges lernen und mitnehmen können. Wir Menschen stehen ja doch immer wieder in der Gefahr, diese Vergebung nicht bis in unser tiefstes Inneres anzunehmen. Ja, wir wissen darum, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und dass sie vergeben ist. Ja, das ist richtig. Das ist die Grundlage. Aber ist es nicht so, dass wir doch gerne unsere Schuld mal in einer allgemeinen Beichte verstecken und dadurch unsere wirkliche Schuld gar nicht so zum Vorschein kommt? Wir ziehen uns in die Stille mit Gott zurück und klären das auf diese Art und Weise. Oder vielleicht sprechen wir es gar nicht mal aus vor Gott. Wer weiß. Und ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise, wenn wir so vorgehen, dem Wirken des Heiligen Geistes im Weg stehen. Angst und Stolz wollen uns festhalten, Dinge zu bekennen. Und vielleicht denken wir auch oft, dass wir ja die Einzigen sind, die mit irgendwelchen Sünden zu kämpfen hätten und dass der Rest unseres christlichen Umfeldes ja gar keine Probleme damit hätte. Ich glaube, dass solche Gedanken sich manchmal einschleichen können, aber die sind natürlich Quatsch. Wir sollen den Heiligen Geist nicht traurig machen und ihm nichts in den Weg legen. Gottes größte Freude besteht letztlich im Vergeben und deshalb glaube ich, dass ehrliche Buße bzw. Beichte uns dabei helfen kann, das Wirken des Heiligen Geistes in uns zu verstärken. Denn wenn wir das zu leichtfertig unsere Dinge vors Kreuz bringen, dann, glaube ich, ist die Gefahr da, dass diese Gnade nicht bis in die tiefsten inneren, tiefsten Kammern unseres Herzens eindringt. Und das betrübt den Heiligen Geist. Und deshalb will ich uns Mut machen, das dem Richard nachzumachen, mutig zu sein und diesen Schritt zu gehen. Und wenn man seine Schuld vor jemand anderes beichten möchte, dann sollte man vielleicht noch dabei beachten, dass man das an eine passende Person macht. Ne? Jemand, der vertrauenswürdig ist, jemand, der reif ist, jemand, der verschwiegen ist und einen nicht verurteilt. Und dann glaube ich eben, dass da ganz, ganz viel Segen drauf liegt, wenn man das umsetzt. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Der Heilige Geist ist ein echtes Privileg. Dass der in uns lebt, dass der in uns wohnt, das ist Gnade, das ist ein großes Geschenk. Und ich finde es sehr schade, dass viele Menschen mit Pfingsten gar nichts mehr anfangen können. Aber vielleicht können ja wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich das ändert. Wenn wir immer weiter daran bleiben, unser Bestes zu geben, dass der Heilige Geist in uns wirken kann, dann können wir womöglich den Heiligen Geist und somit auch Pfingsten bekannter machen. Das wäre doch großartig, wenn wir unseren Teil dazu beitragen könnten. Und Gott segne uns und schenke uns Gelingen dabei. Amen.